Zu Beginn der Predigt möchte ich beten. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du Gnade gibst zum Predigen und ich bete, dass du Gnade gibst zum Hören, dass dein Wort lebendig wird in unserem Leben, dass wir es mitnehmen können, dass wir es anwenden können, dass Hoffnung in unserem Leben aufkeimt. Durch dein Wort, in dem Namen Jesus. Amen. Wir sind in einer neuen Predigtreihe und die Predigtreihe heißt von einem, der auszog, das Leben zu geben. Und das bezieht sich unter anderem auf einen Text im Philipperbrief, wo es heißt, er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Und ich habe mal dieses Bild von einer Hand, von einem Vater und einem Sohn, das lege ich da mal hinein in dieses Bild, und wo man sich so losreißt, so das lege ich mal in dieses Bild so hinein. Es gibt zwei entscheidende Momente in der Weltgeschichte. Einmal, als Jesus sich in der Ewigkeit vom Vater losgerissen hat. Und der zweite Moment in der Weltgeschichte, der steht noch vor uns, wo er es das zweite Mal tun wird und kommen wird als König und Richter dieser Welt. Und ich möchte mit euch heute und in den nächsten Wochen, nächste Woche, wollen wir über diese Dinge nachdenken. Wir wollen darüber nachdenken, wie in den Alten Testament teilweise schon Gott das angekündigt hat. Im Alten Testament wird der Messias vorgestellt und ich möchte euch Mut machen, dass wir einem Gott folgen, der über Jahrtausende hinweg Geschichte schreibt und dass wir Teil dieser Geschichte sind. Über Jahrtausende weg wirkt er an seinem Volk und damit auch jetzt an dir. Und er verfolgt einen Plan, auch mit dir und mit deinem Leben, mit unserer Gemeinde. Und wir wollen in diesen nächsten drei Predigten, wollen wir etwas in die Geschichte Israels einsteigen. Manchmal ist es ja nicht so einfach, Gott zu verstehen, auch so über die Jahrtausende weg. Wenn man sich auch mal in die Situation der Menschen damals hineinversetzt, dann versteht man Gott nicht. Dann denkt man sich manchmal so, hör Gott, was ist denn das? Was hast denn du jetzt davor? Gott ist nicht so einfach zu verstehen. Das ist so ähnlich wie mit dem kleinen Kind, das am Strand mit seiner Mutter spazieren geht, so ein kleiner Junge, und auf einmal sieht er eine tote Möwe. Und dann fragt das kleine Kind, was ist denn passiert mit der Möwe? Sagt die Mutter, das Kind ist gestorben und in den Himmel, die Möwe ist gestorben und in den Himmel gekommen. Und überlegt einen kleinen Moment und fragt sich dann, und Gott hat es dann wieder heruntergeworfen? Das ist gar nicht so einfach, Gott zu verstehen manchmal. Kindermund tut Wahrheit kund. Und wir wollen versuchen, in dieses Dunkel manchmal ein bisschen mehr Licht reinzubringen. In dieser Predigtreihe wollen wir über Jesaja, über drei Texte aus dem Jesaja-Prophetenbuch mit euch nachdenken. Und das Thema der heutigen Predigt soll mal heißen, weil uns ein Licht aufgeht. Und der Predigttext dazu, der steht in Jesaja 9, den lese ich jetzt vor. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem von Tod überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückt, und den Stock aus seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und in Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und der Friede auf dem Thron Gottes und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Licht in der Finsternis. Damit beginnt dieser Text. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Jesaja ist ein Prophet im alten Bund, im alten Israel, in einer sehr prekären Situation. Es gab nicht mehr das Volk Israel. Das Land war geteilt in Nordreich und Südreich. Kurz nachdem König Salomo gestorben war, gab es diese Trennung. Jetzt, wieder einige 100 Jahre später fast, Jesaja wird 740 vor Christus berufen in einer Situation, wo das Volk wieder in Dunkelheit lebt. Das Volk hatte sich von Gott abgewandt, lebte in furchtbaren Sünden, hat eigentlich nur noch auf dem Papier existiert. Gott war enttäuscht über das Volk Israel. Bei Jesaja können wir lesen, wie Gott über das Volk gedacht hat. Am Anfang vom Jesaja-Buch heißt es: Hör, Himmel, Erde, pass auf, dies sagt der Herr, ich habe Kinder großgezogen und versorgt und durch mich haben sie es zu etwas gebracht. Aber sie haben sich von mir abgewandt. Das ist das Herz eines Vaters, das ist das Herz, wo Gott sagt, ich habe doch alles für euch getan, warum seid ihr von mir weggegangen? Ochsen und Esel kennen ihren Besitzer und den Futtertrog ihres Herrn. Nicht aber mein Volk Israel. Mein Volk begreift es nicht. Schlimmes erwartet das sündige Volk, das große Schuld auf sich geladen hat. Sie sind die bösen Kinder von üblen Tätern und der Verdorbenheit. Sie haben sich vom Herrn abgewandt, haben den Heiligen Israels verworfen und sich von ihm losgesagt. Gott hat sein Gericht angekündigt, weil er sagt, ich weiß nicht mehr, was ich sonst tun soll. Und hinter dem Gericht Gottes steht das brennende Herz eines Vaters, der sagt, ich möchte, dass ihr wieder zu mir zurückkommt. Wenn wir dann weiterlesen, das früher so treu und gerechtigkeitsliebende Jerusalem, die Stadt des Königs der Könige, ist zur Hure geworden. Früher war es die Heimat von Recht und Gerechtigkeit. Heute beherbergt es Mörder. Dein Silber ist zu wertloser Schlacke geworden. Deine erlesenen Weine sind mit Wasser gepanscht. Igitt. Eure Anführer sind Anführer und Diebespack. Sie lieben Geschenke und sie sind bestechlich. Sie kümmern sich nicht um das Recht der Waisen und die Belange der Witwen. Ein Gott, der total verzweifelt ist. Und die Gefahr droht, dass Gott eingreifen wird und Gericht über das Volk Israel bringen muss. An diesem Vers, ich habe hier mal eine Übersetzung von einem jüdischen, der sich mit den jüdischen Schriften gut auskennt, Naftali, Herz, Tur, Sinai, eine Übersetzung, das Volk, das in Finstern wandelt, schaut großes Licht, die Todesdunkelland bewohnen. So kann man das auch übersetzen, die in Todesdunkelland leben, in absoluten Finsternis. Da sieht man die Hand nicht mehr vor Augen. Dieses Wort kommt auch zum Beispiel im Psalm 23 vor, wo es heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Was ist damit gemeint? Im Kontext von Jesaja 9 wird deutlich, warum Gott so zornig ist. Er hat darüber gesagt, ihr habt angefangen, Tote zu befragen. Ihr seid zu den Geisterbeschwörern gegangen, anstatt zu mir, dem lebendigen Gott. Sie sind in dämonische Abhängigkeiten gekommen. Und das ist etwas, was in der Bibel ganz vielen Stellen immer wieder deutlich wird. Wenn man sich von Gott entfernt, dann ist man auch unter Herrschaft. Du kannst als Mensch nicht ohne irgendeine Herrschaft leben. Du lebst immer unter Herrschaft. Ist die Frage, unter welcher Herrschaft du lebst. Das Volk Israel hatte sich aufgemacht, hatte die Totenbeschwörer gefragt. Sie haben dämonische Dinge getan. Und sie sind unter diese Herrschaft gekommen. Und der Feind fackelt da nicht. Wenn du in dämonische Gebundenheiten reingekommen bist, da kommst du so leicht nicht wieder raus. Die waren unter Fremdherrschaft und hatten anderen Göttern, sind sie nachgelaufen. Das ist doch die Frage, wem dienen wir? Wer beherrscht mich? Das muss in unserer Zeit nicht mehr die Götter sein, die das Volk Israel umgeben haben. In unserer Zeit mag das etwas anderes sein. Vielleicht mein Ego. Ich selbst. Ich beherrsche mich selbst. Und dabei merkt man gar nicht, was für eine Täuschung man da unterliegt. Dass man letzten Endes doch getriebener ist Es kann Geld sein, das kann Erfolg sein, das Streben nach Karriere. Aber wenn man das zu Ende denkt, wenn man das weiterdenkt, wo kommt man da hin? So viele Menschen, die so viel Erfolg haben, Karriere gemacht haben, die in irgendwelchen krassen Süchten, Drogen, Alkohol, all diese Dinge, die darin absaufen, warum machen die das? Weil sie den Sinn nicht finden. Irgendetwas beherrscht sie. Es können deine Triebe sein. Immer das weiter zu Ende zu denken. Im Moment mag sich das wunderbar anfühlen, zu wissen, wenn ich mir die Zukunft voraussagen lasse, was da in einem oder zwei Jahren auf mich zukommen könnte. Dass ich das in der Hand habe. Aber du reißt dem Teufel die kleinen Finger und er reißt dir die ganzen Arme ab. Bist gebunden in Dunkelheit. Und in diese Dunkelheit hinein, da ist es nicht so wie bei Baron Münchhausen, der in einem Sumpf sitzt und sich mit einem eigenen Haupt aus dem Sumpf herausziehen kann. Wenn du wirklich nur noch jeden Schritt weiter und du sinkst tiefer, muss Gott eingreifen. Das hat er getan. Das deutet er hier schon an. Gott greift ein. Er lässt es Licht werden. Gott sieht dich und mich. Er sieht sein Volk. Die Dunkelheit. Die Abwesenheit seiner Liebe. Und er lässt sein Licht reinbrechen in diese Finsternis hinein. Und ihr wisst ja, Licht vertreibt die Finsternis in einer affenartigen Geschwindigkeit. 300.000 Kilometer pro Sekunde. In Lichtgeschwindigkeit muss die Finsternis weichen. Wenn du so im Dunkel des Lebens umherirrst, dann möchte ich dich ermutigen und dir sagen, Gott sieht dich. Und ich möchte dir heute jemanden vorstellen, der von sich selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkel umherzuirren. Denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Auch wenn sich die Umstände vielleicht nicht sofort verändern. Das war bei Jesaja auch nicht so. Die Umstände waren zunächst einmal genau die gleichen. Sie sind sogar noch schlimmer geworden. Das Nordreich ist platt gemacht worden von den Feinden 721, 22 vor Christus. Da gab es nur noch das kleine Fleckchen Juda. Da war nicht mehr viel. Aber trotzdem diese Hoffnung zu haben, Gott wird eingreifen und er wird auch handeln. Das hat er mir jetzt schon zugesprochen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und die Hoffnung ist der feste Glauben, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und darum kann jetzt schon die Freude anfangen. Freude bricht sich Bahn, singen wir so oft. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Jetzt schon. Auch wenn noch nicht alles sich zum Positiven gewendet hat. Auch wenn die Feinde noch da sind und wenn das Volk nicht sofort zur Umkehr gekommen ist. Gott hat versprochen, ich werde eingreifen. Das hat mit euch Menschen gar nichts zu tun. Weil ich euch liebe, greife ich ein, sagt Gott. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und diese Freude, die wird bei Paulus an vielen Stellen schon deutlich. Eine Freude, die für uns auf den ersten Blick mal völlig unverständlich sein mag. Paulus sitzt als er den Philipperbrief schreibt, sitzt er im Gefängnis. Und er erwartet, dass er eventuell sterben muss. Es könnte sein, dass ich hingerichtet werde. Und dieser Brief hat einen Grundton der Freude. Eigentlich unfassbar. Er schreibt zum Beispiel, denn selbst wenn mein Leben im Einsatz für euren Glauben geopfert werden soll, will ich mich freuen und möchte meine Freude mit euch teilen. Da stellt man sich die Frage Moment mal, wer freut sich hier? Paulus freut sich, obwohl die Umstände noch nicht perfekt sind, wenn man es mal so sagen darf. Hier heißt es dann in Vers 3, wie an den Tagen Midians zerbricht Gott das Joch. Das nimmt wieder Bezug auf die Geschichte Israels. Midian, das waren die Feinde Israels, das hatte das Volk ja schon mal erlebt. Hier nimmt Gott Bezug dazu, oder Jesaja nimmt Bezug dazu, was in der Geschichte schon mal passiert war. Als sie das Land eingenommen haben, nachdem sie aus Ägypten herausgekommen waren, gab es immer wieder Situationen, wo das Volk sich von Gott abgewandt hat und immer wieder abgewandt und wieder kamen die Feinde. Und eine Situation gab es, das wird in Richter 6 beschrieben, heißt es, die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Wieder mal, taten sie das, was böse war in den Augen des Herrn. Das war schon viele, viele Jahre, 100 Jahre davor gewesen. Da gab es König David noch nicht mal. Es gab noch kein Königtum in Israel. Die Zeit der Richter. Und Gott sucht sich diesen kleinen Schisshasen, der da in einer Weinkelter sitzt und sein Korn mehlt. Mahlt, mehlt, wie auch immer. Auf alle Fälle macht er dort Korn, wo man normalerweise Wein keltern sollte. Weil er so einen Schiss hat, dass er nichts zu fressen hat, wenn die Midianiter wiederkommen und ihm alles wegnehmen. Die Feinde, die das Volk Israel wieder platt machen. Und Gott spricht in diese, und das Volk ist so in Bedrängnis, dass sie wieder angefangen haben, Gott, bitte schrei, hilf uns, hilf uns. Und Gott ruft diesen Schisshasen Gideon und mit der beachtlichen Armee von 300 Mann und ein paar Tonkrügen und einer Fackel in der Hand vernichten sie den Feind. Gott ruft wieder einen heraus, einen, von dem man es nicht erwartet hätte. Und befreit das Volk. Gottes Kraft greift ein. Und darauf bezieht sich Jesaja hier wieder. Wie an den Tagen Midians wird das Joch der Feinde zerbrochen werden. Und dann ist hier die Rede von den Treiber. Das Joch und der Stock auf seinem Nacken und die Peitsche seines Treibers. Der Treiber, das ist der Volk, das ist der Feind des Volkes. Der Treiber, der macht Druck. Der ist Symbol für die brutale Machtausübung. Das können ganz reale Herrscher sein. Sklaverei zum Beispiel. Leider auch ein Thema bis in unsere heutige Zeit hinein. Wo ganz real Menschen in Sklaverei gehalten werden, gebunden sind. Aber das kann auch im übertragenen Sinne verstanden werden. In der Psychologie spricht man von den inneren Antreibern. Das, was mich innerlich nicht zur Ruhe kommen lässt. Gedanken, die mich niedermachen. Du bist nichts wert, streng dich an. Du bist ein Niemand, du bist null, nichtig. Du musst deinen Wert beweisen. Durch Geld, durch Karriere. Wer bist du eigentlich? Deine Identität ist doch nichts. Oder du hast doch das und das getan. Schuld und Scham drückt dich nieder. Oder das Problem der Unversöhnlichkeit. Oder Bindung durch okkulte Praktiken. Horoskope lesen, Handlinien lesen lassen, Karten legen, Magie, weiße, schwarze Magie, egal welche Couleur. Und Menschen sind gebunden durch dämonische Mächte. Und in diese Dinge, wenn da die Gegenwart Gottes hineinkommt, das ist ja das, was hier angedeutet wird, das Licht geht auf. Es wird hell, weil die Gegenwart Gottes da hineinkommt und alle Ketten zerbrechen müssen. Die Hierarchie in der unsichtbaren Welt ist völlig klar. Es gibt keinen Zweifel mehr darüber, wer der Sieger ist. Jesus ist der Sieger. Ihr Lieben, als Jesus einem dämonisierten Mann begegnet, der ist bis zu Hutkrempe voll mit Dämonen. Der reißt Ketten kaputt, der rastet völlig aus, lebt in den Gräbern. Alle Leute haben Angst vor ihm. Die Geschichte wird beschrieben, wie Jesus diesem Mann, diesem besessenen Mann begegnet. Und die Dämonen in diesem Mann sagen, was willst du von mir, Jesus, du Sohn des Allerhöchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Die Dämonen winseln, wenn sie die Gegenwart Gottes, wenn sie die Gegenwart Jesus erleben. Sie bitten darum, dass sie in die Schweine fahren dürfen. Aber bei Jesus können sie nicht bleiben. Das ist das. Wenn das Licht Gottes einbricht in unser Leben hinein und uns freisetzt, wenn die Gegenwart von Jesus kommt und die Ketten zerbrechen, die Gegenwart Jesu zerbricht die eigenen Sünden, die eigenen Gebundenheiten, meine Gedankenfestungen, das, was ich mir so zusammengedacht habe, zusammengereimt habe, wenn da die Gegenwart Gottes hineinkommt, dann werden wir verändert. Dämonische Bindungen werden gelöst. Jesaja deutet das in diesen Versen an, dass es wirklich alles auf Gottes Handeln ankommt. Es ist von dem Wirken des Volkes gar keine Rede. In diesen Versen wird auch besonders eine Hoffnung deutlich gemacht auf etwas, das noch vor uns liegt, was ich vorhin angedeutet habe. Ein Friedensreich, das Jesus aufrichten wird. Eines Tages wird es keine marschierenden Stiefel mehr geben. Keine blutgetränkten Mäntel. Gerade in unserem Land sind bei mir sofort Bilder entstanden von Männern, die in Reih und Glied marschiert sind und den Tod gebracht haben. Es wird aufhören, wenn Jesus sein endgültiges Friedensreich aufrichten wird. Und es beginnt schon jetzt. Das Friedensreich Gottes, das Reich Gottes beginnt schon jetzt. Auf der ganzen Welt breitet es sich aus und schafft es, dass Rassenkonflikte aufhören. Die schaffen Frieden in Familien. Das Reich Gottes, wo das Reich Gottes kommt, da können Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten auf einmal zusammen am Tisch des Herrn Platz nehmen. Das Reich Gottes kommt jetzt schon. Und wir als Volk Gottes haben den Auftrag, diese frohe Botschaft hinauszutragen in die Welt, die noch in Finsternis, in Dunkelheit lebt. Das ist unsere Aufgabe. Der Grund der Freude ist ein Kind. Das ist nicht mein Sohn, keine Sorge. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns ist ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Das kommt gleich nochmal. Da ist nicht mehr drauf, sorry. Die Befreiung und der Friede ist wie zu den Zeiten Midians durch einen, der von Gott gesandt ist, geschehen. Die Zeit der Not, die Zeit der Dunkelheit wird durch die Geburt eines Kindes verbürgt, dass sie zu Ende sein wird. Eigentlich wird ja nur ein Kind geboren. Es passiert nichts mehr. Das war ja auch in Bethlehem so. Da wird nur ein Kind geboren. Da kommen ein paar Schafhirten da vorbei und freuen sich ein Wolf und ein paar, drei Könige. Das war's. Da passiert 30 Jahre lang nichts. Da kann man doch verzweifeln, oder? Wenn ich mir das vorstelle. Oder diese Situation, in die Jesaja das hineinsagt. Die Dunkelheit ist noch nicht komplett weg. Auch die Dunkelheit um uns herum ist noch nicht komplett weg. Wir leben noch nicht in dem, wo wir mal sein werden. Und doch hat Gott die Verheißung gegeben und er wird sie auch in Erfüllung bringen. Das zentrale Wort in diesem Vers ist uns. Uns ist ein Kind geboren, nicht nur für die Königsfamilie da oben, für die Herrscher da oben, sondern für das ganze Gottesvolk. Für uns gemeinsam ist das geschehen. Für uns. Die Last der ganzen Herrschaft ruht auf diesem Kind. Das heißt also, unter keiner anderen Herrschaft mehr sein, weil die Herrschaft, die höchste Macht und Kraft, ruht auf seiner Schulter, auf diesem kleinen Kind. Und ich werde keine andere Herrschaft auf meinen Schultern mehr tragen müssen. Ich darf unter ihm leben. Und in diesen Versen liegt damit das Geheimnis der Weihnachtsbotschaft verborgen. Das Kind, das geboren wurde in Bethlehem, macht uns deutlich, Gott ist für uns. Wusstest du das? Gott ist für dich. Gott will dich nicht kaputt machen. Es gibt viele Menschen, die haben Angst vor Gott. Oh, was denkt Gott wohl über mich? Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um euch zu richten. Ich will euch nicht richten. Ich will euch retten. Gott ist für dich. Gott ist für uns. Wir brauchen nicht mal an anderen Stellen zu suchen. Gottes Gegenwart wird für uns in diesem Kind deutlich und sichtbar. Gott hat seine Gegenwart ein für alle Mal offenbart in diesem Kind. Der dann groß und erwachsen geworden ist und später am Kreuz starb. Und wir brauchen nicht mehr woanders suchen. jetzt komme ich auf die göttliche Namensgebung nochmal zu sprechen. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Das erste Wort, wunderbarer Ratgeber, heißt eigentlich Planer von wunderbaren Taten. Jesus hat wunderbare Taten vollbracht. Er hat die Kranken geheilt, er hat die Besessenen befreit. Er hat das Reich Gottes verkündigt. Menschen zu Gott gerufen. Und nicht nur die Heiligen, die Superheiligen, sondern gerade die Leute, die zerbrochen sind, die eben die Sünder waren der damaligen Zeit. Oh ihr Lieben, ich hätte keine Chance, wenn Gott sich nur die Heiligen gesucht hätte. Dann würde ich hier vorne nicht stehen dürfen. Jesus hat sich nicht verändert, er tut das immer noch. Er sucht sich die Leute, die es nicht verdient haben. Und befreit sie, heiligt sie. Wir dürfen zu dem Planer von wunderbaren Taten kommen und ihm unsere Sorgen und Nöte bringen. Jesus hat sich nicht verändert. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Jesaja macht deutlich, dass er starker Gott genannt wird. Damit ist gemeint, auf der einen Seite Gott, der Schöpfer, der diese wunderbare Schöpfung gemacht hat, über die wir nur staunen können. Über diese kleinen, einen kleinen Grashalm zum Beispiel. Wenn man sich den mal mit Verstand anschaut, da kann man nur staunen. Oder über einen kleinen Schmetterling. Da kann man nur staunen. Da kann man wirklich nur staunen. Und ich bin manchmal beneidigt, die Leute, die da mehr Ahnung haben von als ich. Ärzte zum Beispiel oder Biologen oder die da richtig Ahnung von haben, wie wunderbar die Natur gemacht worden ist. Der starke Gott, der Schöpfer dieser Welt, der aber auch kämpft. Der für uns kämpft. Jesus wird als dieser Kämpfer vorgestellt. Er ist nicht einfach nur der liebe Peace-Bruder da, der da durch Israel läuft und sondern er ist auch am Kämpfen. Er kämpft gegen die Macht der Finsternis. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das meint alles wieder Göttliche. Das meint alles, was wieder die Liebe Gottes ist. Das meint alles, was wieder das Leben ist. Was wieder die Schöpfung ist. Jesus gibt auch heute immer noch schwachen Menschen die Kraft, das Leben zu packen. Gegen die lebenszerstörenden Kräfte anzukämpfen. Christus lebt in uns, ist eine Hoffnungsbotschaft von Paulus her. Christus in uns, der Kämpfer, der starke Gott, hilft uns im Alltag durchzukommen. Jesus ist der starke Gott und er ist der Gott mit uns, der Immanuel. Vater der Ewigkeit heißt es dann. Das bedeutet, dass die Vaterschaft Gottes durch seine Ewigkeit qualifiziert ist, weil er ewig ist. Deswegen kann er unser Vater sein. Der Träger dieses Namens symbolisiert die nicht mehr aufzuhebende Offenbarung der Vaterschaft für alle Erwählten in Ewigkeit. Durch dieses Kind wird dem Volk, das in der Todesfinsternis, in den Todesschatten umherirrt, in der Dunkelheit lebt, die ewige Vaterschaft zuteil. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Und Paulus hat es deutlich gemacht in diesem zum Beispiel im Galaterbrief und im Römerbrief, wo er sagt, wir haben jetzt den Geist Gottes, den Geist der Sohnschaft, den Geist, durch den wir sagen dürfen, Papi, Abba, Papi. Durch dieses Kind wird das, was Vaterschaft wirklich bedeutet, deutlich. Gott will unser Vater im Himmel sein. Und wir beten das im Vater unser, ganz zum Anfang. Vater unser im Himmel. Mal wieder. Er ist der Friedefürst, der Fürst des Friedens. Ein Leben unter seiner Herrschaft bringt Frieden. Jesaja hat bis zu diesem Zeitpunkt, Kapitel 9, hat er viele Dinge kritisiert, die in Israel falsch gelaufen sind. Zum Beispiel das Verhältnis von Arm und Reich. Er hat es angekreidet, dass die Reichen immer reicher wurden und die Armen immer ärmer. Er hat gesagt, wieso kümmert ihr euch nicht um Recht und Gerechtigkeit, um das Anliegen der Witwen und Waisen. Und er ruft dazu auf, diese Barriere niederzureißen. Er ruft dazu auf, völliges Vertrauen auf Gott zu haben und sich nicht mehr auf die Götter der Nachbarn zu verlassen. Und das Ziel ist Frieden zwischen den Völkern unter dem ewigen König Jesus. Und das ist das, was wir als Christen erwarten. Bei seiner zweiten Wiederkunft, bei der zweiten Ankunft von Jesus Christus wird es Frieden geben. Das, wonach sich die ganze Welt sehnt. Frieden zwischen allen Völkern, zwischen allen Nationen. Und nicht ein menschengemachter Friede, sondern unter dem König Jesus. Das ist das, worauf wir uns auch im Advent freuen, dass Jesus wiederkommen wird. Ich komme zum letzten Punkt, da kannst du dir sicher sein, ich habe mal hier so ein Siegel, so Brief und Siegel kannst du darauf kriegen, dass das passieren wird. Seine Herrschaft ist groß und der Friede auf dem Thron Davids in seinem Reich wird endlos sein. Und so weiter, dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Ich habe gedacht, wenn der Herr, der Allmächtige, sich dafür nachhaltig einsetzen wird, ja, was, wo müssen wir denn noch Zweifel haben? Was hier gesagt wird über das Kind in den Versen 5 und 6, das ist bereits König David verheißen worden. Der König David hat in einer Zeit, wo er viele Kriege und viele Kämpfe hinter sich hatte, hat er gesagt, eigentlich möchte ich jetzt einen Tempel bauen. Ich möchte einen Ort schaffen, an dem man Gott anbeten kann. Und Nathan sagt zunächst, ja, mach mal. Und in der Nacht begegnet Nathan Gott. Nathan, der Prophet, geht zu David und spricht zu ihm und so weiter und verkündigt ihm das Wort Gottes. Und da sagt Gott zu David, dass er den Tempel zunächst einmal nicht bauen soll, sondern dass es auf seinem Sohn ankommen wird. Und da heißt es dann in 2. Samuel 7, und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will, wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenrute und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir und dein Thron soll ewig bestehen. Da verspricht Gott, David, dem König, der 1000 vor Christus gelebt hat, also fast 300 Jahre vor Jesaja, verspricht er ein Königtum, das ewig bestehen wird. Und die Königsherrschaft von David hat irgendwann aufgehört, das wissen wir. Aber wir Christen sagen, aus dem Stamm David ist ein Kind geboren. Darum sind Maria und Josef nach Bethlehem gegangen, das war die Stadt Davids. Und hier wird eine Verheißung deutlich, hier wird ein Versprechen wahr von Gott, 1000 Jahre liegen dazwischen. Gott lässt hier den König der Könige in die Welt kommen. Und aus dem fernen Land kommen die Leute und bringen ihm Geschenke dar, die man einem König bringt. Ein Kind in der Krippe. Ihr Lieben, das zerschlägt manchmal meine Vorstellungskraft. Ich sitze da und fange an zu staunen und ich denke mir so, was hat David damals, hat er das überhaupt auf dem Zettel gehabt? Wahrscheinlich nicht. Und wir beten Jesus an, der sitzt auf dem Thron Davids. Der Mann, der so viel Sünde getan hat, der so viel auch Mist gemacht hat. Was für ein Bild der Gnade, dass Jesus sich auf diesen Thron setzt. Ihr macht, Lieben, das macht mir so viel Hoffnung für ein Leben, das noch nicht da ist, wo es sein sollte. Wo ein Leben noch im Moment scheinbar zerbrochen ist. Wo ein Leben scheinbar in Sünde gelebt wird. Das macht mir so viel Hoffnung für mein Leben, wenn ich manchmal so verzagt bin, so entmutigt bin. Jesus sitzt auf dem Thron Davids. Gott hat es versprochen. Der Eifer Gottes wird es vollbringen. Gott wird sich dafür einsetzen. Und dazu möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr euch unter die Herrschaft des Königs der Könige stellt. Und dass ihr Mut bekommt, auch wenn jetzt im Moment um euch herum vielleicht noch Dunkelland ist, Todesschattenland ist, noch nicht alles perfekt ist. Gott sieht dich, Gott sieht uns. Er lässt es hell werden. Christus ist das, der Grund, warum wir jetzt schon Freude haben können. Vielleicht sind die Umstände hart, aber Christus lässt das Licht jetzt schon aufleuchten für uns. Und dazu möchte ich euch ermutigen, wenn ihr in die Adventszeit hineingeht weiter, wenn es heller wird am Adventskranz, dass wir ein Stück weit diese Freude, dieses Licht in die Woche hineinnehmen können, in unser eigenes Leben, aber vielleicht auch in das Leben von anderen Menschen. Dass es ein Stück weit hell wird in ihrem Leben. Dazu gebe Gott uns Gnade. Amen.